Und dazu begrüße ich Sie, liebe Zuhörer, wieder ganz herzlich heute zu einer weiteren Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens, und zwar hier mit der Sendereihe Frag den Prof zur Bibel. Während Sie eben Ihre Fragen zum Ehrenamt bei Radio Horeb, zum Team Deutschland hier stellen durften, stehen jetzt Ihre Fragen zur Bibel bei uns auf dem Programm, und zwar live. Sie können hier anrufen und Ihre Frage stellen, die Sie schon immer bei der Bibel beschäftigt hat oder die letztens aufgekommen ist, als Sie die Bibel einmal aufgeschlagen haben. Ich sage Ihnen dazu schon jetzt einmal die Telefonnummer. Es ist die 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer zu mir ins Studio, und von hier aus schalte ich Sie dann on air, und Sie können Ihre Frage unserem Experten persönlich stellen. Unser Experte ist wieder heute Professor Dr. Marius Reiser. Er ist uns aus Heidesheim am Rhein zugeschaltet. Er ist Professor für neutestamentliche Exegese, und seine Vorlesungen kann und konnte man an den verschiedenen Hochschulen im deutschsprachigen Raum hören. Unter anderem auch an der Hochschule Heiligen Kreuz. Dort hat er auch Vorlesungen gehalten. Heute können wir Professor Reiser eben jetzt hier hören, bei uns in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Aber das ist auch wiederum nur halb wahr, denn wir hören ihn zwar, aber eigentlich hören wir auch Sie, denn Sie stellen ja ihm Ihre Frage. Professor Reiser, ich darf Sie jetzt erstmal ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie uns hier Rede und Antwort stehen bei den zahlreichen Fragen unserer Hörer.
Grüß Gott, Frau Mooskopf.
Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, ich sage noch einmal kurz die Nummer für unsere Hörer, damit Sie auch dann durchkommen. Die Leitungen sind jetzt frei. Es ist die 089 517 008 008. Ihre Frage zur Bibel wird hier beantwortet. Und bis es dann auch gleich soweit ist, bis der erste Hörer reingekommen ist, Professor Reiser, wir sind es ja gewohnt, eigentlich zu Beginn der Sendung schon mal eine Frage zu stellen, auch in Sachen Bibel. Aber heute habe ich mich entschieden, Ihnen mal eine persönliche Frage zu stellen, denn das Bibellesen ist ja mitunter eine der Sachen, die neben dem Alltag, neben der alltäglichen Arbeit dann doch auch mal hinten runterfällt. Sie haben Ihr Leben ganz dem Bibelstudium gewidmet als Theologe. Aber wie ist denn das, wenn Sie privat die Bibel lesen? Gibt es da einen Unterschied? Also was bedeutet Ihnen der persönliche Umgang mit der Bibel? Wie gehen Sie heran an das Bibellesen außerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
Ja, ich muss gestehen, dass ich eigentlich viele Jahre lang da überhaupt keinen Unterschied gemacht habe. Und Bibel war für mich Bibel, und ich habe mich in meinem Studium für das Neue Testament besonders entschieden, weil das Neue Testament griechisch war. Denn die griechische Sprache, die habe ich an der Schule gelernt, und die habe ich geliebt. Und zunächst bin ich zum Neuen Testament gekommen, weil das griechisch geschrieben ist. Und es hat mich dann auch immer mehr interessiert, und auch die ganzen Probleme, die man gehabt hat im Studium, mit denen man konfrontiert wurde, die Kontroversen, die es da gab und so weiter. Und seit einigen Jahren aber habe ich eine ganz alte Art der Bibellektüre kennengelernt und mich selber daran gewöhnt. Und das ist die betrachtende Lektüre der Bibel. Ich mache jetzt seit einigen Jahren jeden Morgen nach dem Frühstück eine halbe Stunde ganz für mich eine Bibellektüre, die nicht den Zweck hat, einen Aufsatz zu schreiben oder ein Problem zu lösen, sondern die nur für mich persönlich ist. Und in dieser halben Stunde lese ich auch nur ganz kleine Stücke des biblischen Textes. Ich bin jetzt zum zweiten Mal am Matthäusevangelium, da fange ich einfach vorne an und lese nur ein oder zwei Verse. Und dann betrachte ich die und überlege mir Wort für Wort, was ist da eigentlich gesagt, was sind da für Wörter verwendet und was bedeutet das nun eigentlich für uns heute und für mich persönlich. Und am nächsten Tag fange ich wieder mit denselben Versen an. Und das mache ich so lange, bis ich genug habe von den Versen, und dann gehe ich zu den nächsten ein, zwei Versen. Und ich muss sagen, diese Art der Bibellektüre war für mich eine richtige Offenbarung. Seither liebe ich die Bibel noch viel mehr als vorher. Denn ich glaube kaum, dass es noch ein zweites Buch der Weltliteratur gibt, dass diese Art der Lektüre überhaupt ermöglicht und dass man da nicht schon nach einer Weile sagt, na, das war genug, das geht gar nicht so. Aber bei der Bibel geht es, man kann Satz um Satz lesen und ganz langsam vorgehen und dann gehen einem ganz neue Dimensionen des Textes auf.
Wissen Sie, wenn man Ihnen so zuhört, dann kann man Ihnen das so richtig abnehmen. Die Freude, die Sie haben an der Heiligen Schrift, das hört man Ihnen richtig aus den Worten heraus. Wie schön, dass wir Sie als Experten hier haben, um die Fragen zur Bibel zu beantworten, denn dann kann man sicher gehen, dass auch Sie Freude daran haben, hier darüber nachzudenken mit uns. Vielen Dank. Ja, wir haben auch bereits eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Anni Öller. Frau Anni Öller, ich grüße Sie. Sie können jetzt sprechen, Sie können Ihre Frage stellen.
Hallo. Grüß Gott, Herr Professor Reiser. In Lukas 22, 31 bis 32 steht geschrieben, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, euch wie den Weizen zu sieben. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht versage. Ja, der Satan, er kann das verlangen. Ich meine, wenn Gott nicht zustimmt oder Gott prüft, hat ja auch Jesus geprüft. Und der Satan hat ihn ja versucht, auch in der Wüste und am Ölberg und vor Pilatus und am Kreuz. Aber er hat nicht versagt. Also Jesus war der Einzige, der da also widerstanden hat. Gell?
Ja.
Und er versucht ja auch uns immer wieder. Es ist immer wieder ein täglicher Kampf, muss man sagen. Und und deshalb verstehe ich auch nicht ganz im Vater Unser, wenn es so ziemlich zum Schluss heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also Gott prüft uns, ja, aber er versucht uns ja nicht.
Doch, er versucht uns. Und versuchen
Gott
und
versucht
prüfen.
Uns?
Ja, versuchen ist nur eine sehr harte Form der Prüfung. Schauen Sie, wenn Sie mal statt Lukas 22 Genesis 22 aufschlagen und da beginnt der erste Vers, es ist die Geschichte mit Abraham und dem die Opferung seines Sohnes aufgetragen wird und der erste Satz lautet, und Gott versuchte Abraham. Nun, da steht, glaube ich, heute auch, er stellte Abraham auf die Probe oder so. Ist ja auch richtig. Aber das Wort, das da steht, wird sonst immer mit versuchen übersetzt. Es ist dieses Wort versuchen. Und wie Sie wissen, ist das wohl die härteste Form der Prüfung, die wohl je einem Menschen von Gott auferlegt worden ist. Und sie wurde Abraham nur auferlegt, weil Gott wusste, Abraham kann ich das zumuten. Und schauen Sie, von daher verstehe ich auch die und dann haben wir noch in einem Psalm, da spricht der Gerechte, der sich vollkommen bewusst ist, als Gerechter zu leben, und der sagt, prüfe mich, Herr. Ja, er fordert Gott auf, versuche mich, Herr, du wirst schon sehen, wie ich das bestehe. Und Jesus bittet stattdessen und lehrt seine Jünger beten, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, wir sollen nicht in Selbstgerechtigkeit stolz sagen, probier's ruhig und dann fallen wir ja vielleicht doch. Und es will auch heißen, nicht, führe uns nicht in Versuchung. Wir sind nicht stark wie Abraham. Wir sind schwache Menschen. Und deswegen macht die Prüfung nicht so schrecklich. So, glaube ich, sollten wir diese Bitte verstehen. Nicht? Und es heißt ja dann an einer Stelle bei Paulus auch, und Gott wird uns nicht über unsere Kraft versuchen. Darauf können wir uns verlassen. Aber das Versuchen, das sind alle die Prüfungen und die Proben, die Gott mit den Frommen anstellt, in der Hoffnung, dass sie es dann auch tatsächlich bestehen. Das heißt, Gott weiß es ja, dass sie bestehen werden. Aber diese Prüfungen sind notwendig für unsere Reifung.
Ja, ich meine, wir haben ja einen freien Willen. Wir können ja entweder Ja oder Nein zu Gott sagen.
Ja.
Und da kommt es eben drauf an, gell? Das braucht dann wahrscheinlich die Prüfung. Deshalb, aber ja, da können wir nur Jesus bitten, dass er auch für uns betet.
Selbstverständlich,
dass er nicht
und
in
das tut
Versuchung
er auch.
Geraten. Ja. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Auskunft.
Bitte, bitte.
Wiederhören.
Ade.
Vielen Dank für diese Frage von der Hörerin und auch danke für die Antwort von Ihnen. Es geht hier gleich fliegend weiter sozusagen mit einer weiteren Hörerin, Frau Schüssler aus Kloster aus Schweinfurt ruft an und sie hat eine Frage persönlicher Natur.
Ja, hallo, hier ist Petra Schüssler. Meine Frage ist, mein Mann ist vor 4 Jahren verstorben mit 59 Jahren und da hat mich, das war eigentlich Erzeugnis, der Herrgott eigentlich erst an die Bibel geführt. Und die Frage ist dazu, ja, ich musste da jede Nacht, wie mein Mann da Chemo bekommen hat und schwer, schwer krank war, habe ich immer die Bibel in die Hand genommen, die ich Jahre, Jahre nicht in die Hand genommen habe. Und da hat mir der Herrgott immer einen Satz in der Nacht gegeben, einen Satz. Und da stand manchmal, ein Wunder wird geschehen, das nächste Mal schlage ich auf die starke Frau, dann habe ich gesagt, Herrgott, was willst du mir denn sagen? Und er hat mich da so durch diese Zeit geführt, ich konnte meinen Mann richtig loslassen. Gott sei Dank hat mich der Herrgott so geführt. Ja, aber was sagen Sie dazu? Ist es dann in dieser schweren Phase, dass man zur Bibel geführt wird? Das war eigentlich meine Frage. Und seit mein Mann verstorben ist vor 4 Jahren, lese ich also jeden Tag einen Satz in der Bibel und es trägt mich.
Ja, Ihre Erfahrung, die ist oft gemacht worden, dass die Menschen eben in solchen Prüfungen, in solchen Situationen, wo eigentlich Menschen nicht mehr viel helfen können, zu einer höheren Autorität greifen. Und das ist nun einmal die Heilige Schrift, weil wir uns doch darauf verlassen können, dass das Gottes Wort ist. Und sehr oft haben Menschen diese Erfahrung gemacht, dass man hier Gedanken und Verheißungen und Sicherheit gewinnt, die einem eine höhere Stütze geben, als sie eben menschliche Versicherungen, auch selbst ärztliche Versicherungen geben können. Nicht Ärzte können ja auch gewaltig daneben liegen in ihren Diagnosen. Und letztlich helfen uns auch die Diagnosen der Ärzte nichts, sondern wir müssen mit der Tatsache selbst und unserem Schmerz und unseren Fragen, warum musste er mit 59 Jahren sterben? Mein Vater ist auch mit 59 Jahren umgefallen und war tot und ich bin jetzt schon 7 Jahre älter.
Ja, also das war jetzt eine gute Erklärung und ich wünsche jedem, dass er die Bibel mal in die Hand nimmt. Mir gibt sie ganz, ganz viel Kraft, das möchte ich auch noch weiter sagen.
Ja, danke.
Vielen Dank für Ihre Auskunft.
Danke, Frau Schüssler, für den Mut, auch hier eine persönliche Frage anzubringen. Hier ist nicht nur ein wissenschaftliches Forum, sondern eben auch oder ein Studium der Bibelkunde sozusagen gefragt, sondern hier geht es auch ganz, ganz, ganz klar um das persönliche Verhältnis zur Bibel und was es für den Alltag bedeutet. Vielen Dank dafür. Ja, liebe Zuhörer, Sie sind ganz herzlich eingeladen, hier mitzumachen, hier anzurufen und Ihre Frage an Professor Reiser zu stellen. Ich sage noch einmal die Nummer, es ist die 089 517 008 008. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Aber Sie rufen auch schon alle ganz fleißig an und herzlichen Dank dafür. Eine weitere Hörerin, die ganz gerne anonym bleiben möchte, hat eine Frage, und die schon öfter hier gestellt worden ist, aber die sich sicherlich lohnt. Sie können jetzt sprechen.
Hallo, Herr Professor Reiser. Ich selber bin katholisch und ich habe mich jetzt ganz arg gefreut, wie Sie das erzählt haben mit dem Betrachten der Bibel, weil ich finde es auch was ganz, ganz Wertvolles und das macht mir selber auch sehr viel Freude. Ich habe aber trotzdem ein bisschen eine wissenschaftliche Frage. Und zwar bin ich auch immer wieder mit Freikirchlern zusammen und bekomme dann immer wieder zu hören, also wie kannst du denn als Katholikin für die Toten beten? Das geht doch gar nicht. Da steht überhaupt nichts davon in der Bibel und es gibt keine Stellen, die das belegen, dass das sinnvoll ist, dass das gut ist, dass man das tun soll, sondern die Toten lässt man ihre Toten begraben. Also diese Stelle kommt dann immer wieder. Aber ansonsten gibt es keinen Beleg dafür. Können Sie mir da irgendwie was zu sagen?
Aber dass man für die Toten betet, das war eine solche Selbstverständlichkeit, dass man da nirgends eine Aufforderung brauchte in der Heiligen Schrift. Und die Christen haben von Anfang an für die Toten gebetet. Und das ist so gewesen bis zu Luther. Und Luther hat dann gesagt, naja, wenn man für die Toten betet, dann muss man da sozusagen den Verstorbenen auf diese Weise helfen können. Und dahinter steht natürlich die katholische Lehre vom Fegfeuer, die ja aus diesem Gebet für die Toten hauptsächlich entstanden ist. Nicht? Also, und nachdem Luther zu der Überzeugung gekommen war, übrigens erst nach Jahren, erst 1530 ist er zu der Überzeugung gekommen, dass es überhaupt kein Fegfeuer gibt, und hat dann konsequent seinen Anhängern das Gebet für die Verstorbenen verboten.
Verboten,
nicht? Boah. Und das heißt also, nachdem man 1000 Jahre selbstverständlich für die Verstorbenen gebetet hat, kommt Luther und verbietet es. Und das heißt, das ist eine Freiheitseinschränkung. Ja. Wissen Sie, ich finde, das ist ganz natürlich, dass man für die Verstorbenen betet. Gerade für die Verstorbenen, für die wir ja nichts mehr tun können außer beten. Ja. Außerdem gehören die Verstorbenen zur Gemeinschaft der Heiligen, die auch im Credo steht, was im Übrigen sogar ein Protestant glaubt. Und wenn die zur Gemeinschaft der Heiligen, die Lebende und Verstorbene verbindet, dazugehören, ja, warum soll ich dann nicht für sie beten? Und die meisten Verstorbenen, ja, man kann ruhig sagen, alle haben es ja nötig.
Also ich finde es auch sehr, sehr trostreich. Also ich gebe das auch gerne an Angehörige weiter, weil ich denke, das ist wirklich das, was man immer noch tun kann.
Ja, und selbstverständlich.
Mir tut es richtig weh, wenn jemand sagt, Mensch, ja, der ist jetzt gestorben und kommt vielleicht gar nicht in den Himmel und ich kann nichts mehr machen. Also ich finde es ganz schrecklich, ja, wenn
da nichts eben mehr und ist. Also ich meine, das ist ein natürliches Empfinden jedes Frommen, und wir haben gar keinen Grund, es zu unterlassen.
Aber es gibt keine explizite Bibelstelle,
die dazu auffordert, wie gesagt, weil das war im Judentum und genauso eben im Christentum immer selbstverständlich. Ja,
also
im Judentum kann es sein, dass es ganz früher nicht, als man noch glaubte, dass ein echtes Leben im Jenseits gar nicht geglaubt hat. Aber seit man im Judentum an die Auferstehung der Toten geglaubt hat, hat man natürlich auch für sie gebetet.
Und Sie denken auch, dass das wirklich auch was bewirkt?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich nehme einfach der katholischen Kirche alle ihre Grundlehren ohne weiteres ab, weil ich ja nicht gescheiter bin als die katholische Kirche, oder?
Alles klar. Gut, dann herzlichen Dank dafür, Jo.
Bitte.
Alles Gute, Gottes Segen. Ade.
Danke.
Eine Frage, die bestimmt auch viele beschäftigt, und hier wurde sie jetzt also beantwortet. Danke dafür. Und wir haben eine weitere Hörerin, die ein bisschen unter Zeitdruck steht, aber sie hat eine Frage zum heutigen Evangelium, nämlich Schwester Beate aus Halle. Schwester Beate, Sie können Ihre Frage jetzt stellen.
Ja, grüß Gott. Ja, ich nehme immer, für Schwester Beate, ich nehme immer frühmorgens gerne das Evangelium zur Betrachtung, weil ich mit den anderen Schriftstellen nicht viel. Jedenfalls hat mich das eigentlich heute, der eine Satz, etwas bestürzt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Früher, da hatte ich immer gedacht, oder haben wir das immer so gedacht, gesagt, das ist der Teufel. Und auf einmal lese ich im Kommentar, dass es Gott selber sein kann, der uns, und das hat mich irgendwo bestürzt. Da habe ich gedacht, ja, kann einem das passieren, wenn man denkt, man ist fromm und gläubig und ist doch nicht so tiefgläubig, wie man sein sollte, müsste. Das hat mich irgendwo so bestürzt auf einmal heute.
Ja.
Man ist einfach immer, ja, der Teufel, aber nicht Gott selber kann einen strafen.
Nein, aber der Teufel kann uns auch nicht in die Hölle stürzen. Nicht? Überlegen Sie mal, kann der Teufel uns in die Hölle stürzen? Ganz bestimmt nicht. Es ist also völlig klar, hier ist von der Allmacht Gottes die Rede. Und um die Allmacht Gottes zu unterstreichen, wird hier gesagt, nicht? Und es wird ja aufgefordert zur Furcht Gottes, und das ist eben nicht einfach nur Ehrfurcht vor ihm, sondern Furcht Gottes ist schon ein bisschen mehr. Das ist die Furcht vor der Sünde, vor einem völlig verfehlten Leben. Und ein völlig verfehltes Leben führt eben in die Hölle. Nicht? Und natürlich will einen Gott nicht in die Hölle stürzen. Aber wenn der Mensch nichts mit ihm anfangen will und anfangen kann, dann geht er halt auch aus Gottes Sicht sozusagen leider, muss er ihn dann in die Hölle schicken. Das ist gemeint. Nicht, es geht um die Allmacht Gottes und darum, dass wir Gott fürchten sollen, um eben nicht in die Hölle zu kommen.
Gut, danke. Ja, dann manchmal dann denke ich immer, ach ja, du bist du schon bald bist über 50 Jahre im Orden, bist du denn doch nicht so gut, musst du doch irgendwo eines sagen. Es gibt immer so einen Politiker, der sagt immer zu mir, ach Mensch, Beate, du kommst nonstop in die Hölle. Nee, sage ich, aber nur an ihrer Hand. Aber ich hoffe, dass es mir nicht passiert.
Noch eines dazu. Nach katholischer Lehre kommt man nur in die Hölle, wenn man unbedingt hinein will.
Und das wollen wir ja nicht.
Nee, solange wir es ganz bestimmt nicht wollen, kommen wir auch nicht rein.
Schön, das ist tröstlich. Ich bedanke mich, Herr Professor.
Bitte schön.
Gesegnete Zeit, ja.
Genau.
In der Tat sehr tröstlich. Man kommt nur in die Hölle, wenn man es unbedingt will. Ja. Wir haben hier ein paar Fragen, die uns auch schriftlich erreicht haben. Ich wage es jetzt, die einfach mal zwischenzuschieben und bitte die Hörer, die jetzt in der Leitung sind, ein bisschen um Geduld. Und zwar kam die Frage auf, die sich auf das Alte Testament bezieht, Herr Professor, und zwar um die Zusagen Gottes geht es. Zum Beispiel bei einer Stelle heißt es bei Jesaja 54,7, nur eine kleine Weile verlasse ich dich, und an einer anderen Stelle spricht er aber, ich verlasse dich niemals, ich bin immer bei dir. Das ist dann in Hebräer 13,5. Wie ist denn das? Widerspricht Gott sich hier? Also sagt er mal das eine, mal das andere. Das ist auch in Samuel 1, im ersten Buch Samuel, im zweiten Vers da. Darum spruch Gottes des Herrn, ich hatte fest zugesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen für ewig vor meinem Angesicht ein- und ausgehen. Nun aber, spruch des Herrn, das sei fern von mir. Wie ist denn das mit der Zusage Gottes? Die ist ja doch nicht so verlässlich, wie man das denkt.
Ja, wissen Sie, da muss ich zunächst etwas zu der Art der Bibellektüre sagen. Wir können nicht einen Satz herausgreifen aus dem Propheten Jesaja und einen Satz aus einem neutestamentlichen Autor und dann sagen, ja, aber die widersprechen sich doch. Das heißt ja, man reißt Sätze aus dem Zusammenhang heraus. Das darf man nicht, sondern man muss jeden Satz im Zusammenhang lesen, in dem er zunächst einmal steht. Und ein Widerspruch kann nur entstehen in der Heiligen Schrift, wenn zur selben Angelegenheit, zur selben Sache, in derselben Beziehung widersprüchliche Aussagen gemacht werden. In den Stellen, die Sie aufgeführt haben, werden aber nicht in derselben Hinsicht widersprüchliche Aussagen gemacht, sondern grundsätzlich ist Gott immer bereit, den Menschen zu schützen, ihn zu bewahren, ihm zu beizustehen. Es sei denn, der Mensch selber kümmert sich nicht um ihn und sagt, ich werde auch allein fertig. In dem Fall, wo ein Mensch das sagt, da heißt es, also etwa in den Psalmen und auch bei Paulus, dann überlässt sie Gott ihren eigenen Plänen. Und das ist die schlimmste Strafe, die Gott einem Menschen antun kann. Er überlässt ihn tatsächlich sich selbst, seinen Plänen, seiner Kraft und Fähigkeit der Sorge und Vorsorge. Und dann geht es meistens völlig schief. Das ist gemeint, nicht? Also in der Geschichte Israels haben wir ja immer wieder diese Phasen gehabt, wo es dann heißt in den Geschichtsbüchern, und sie wandten sich von Gott ab und sie wandten sich den Götzen zu und verheerten die Himmelsgöttin und so weiter. Die Himmelsgöttin ist natürlich im Alten Testament nicht Maria, sondern eine heidnische weibliche Gottheit. Und das ist die kleine Weile, nicht? Und dann geht es ihnen schlecht. Es ist immer dasselbe. Sobald sie meinen, sie können alles selber, geht es ihnen schlecht. Und dann erbarmt sich Gott, erweckt irgendeinen Richter oder Retter oder dann rufen sie wieder zu Gott und bitten ihn um seine Hilfe. Ja, das ist die kleine Weile. Nicht, und von einer kleinen Weile redet ja auch Jesus mal am Ende, am grünen Donnerstag in den Abschiedsreden im Johannesevangelium und sagt, eine kleine Weile werdet ihr mich nicht mehr sehen und dann werdet ihr mich wiedersehen. Ja, diese kleine Weile, das sind die 2-3 Tage über das Kreuz hinweg bis zur Auferstehung. Nicht, und das, an so etwas muss man in dem Zusammenhang denken.
Das ist einleuchtend, aber das, weil Sie auch sagten, dass das dann aus 2 verschiedenen Zusammenhängen herausgerissen ist. Aber nun bei der 2. Stelle, die ich angeführt habe, im Buch Samuel, wo er dann eigentlich in einem Satz sagt, ich hatte eigentlich gesagt das, und jetzt, aber jetzt widerrufe ich das. Ist immer die Zusage Gottes an die Bereitschaft des Menschen gebunden auch? Also ist es immer die Bedingung?
Ja, aber das ist nicht die grundsätzliche Zusage, sondern Gott gibt zunächst eine Zusage und Verheißung. Und dann kümmert sich das Volk oder der Einzelne nicht mehr darum. Und dann sagt Gott, ja, dann habt ihr eben, wie Paulus einmal formuliert, seht zu, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangt. Dann haben sie die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Und das ist so gut, wie wenn Gott sie zurückziehen würde. Aber der eigentlich Schuldige ist der Mensch, der dann nicht mehr zu Gott ruft und sich nicht mehr auf seine Hilfe verlässt, sondern etwa auf die Hilfe von Menschen.
Okay, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. War sehr hilfreich. Dankeschön. Ich hoffe, Sie können auch dem nächsten Hörer so fundiert und hilfreich auch an Auskunft geben. Es ist Herr Ablassmeier aus Regensburg. Herr Ablassmeier, Sie können Ihre Frage stellen.
Ja, Herr Professor, ich rufe aus dem Bistum Regensburg an. Ich bin aufgewachsen im Bistum Eichstätt und habe Gott sei Dank eine christkatholische Erziehung genießen dürfen. Ein Onkelpfarrer, Tante, Drittordenskrankenschwester, ein anderer im Kinderkrankenhaus, Josephinum, Augsburg. Meine Mutter hat mir auch immer gesagt, Bub, hat großes Vertrauen zur Mutter Gottes, zum heiligen Josef. Und ich lese gerne diese volkstümlichen Hefte. Ich meine, die Bibel ist die Klassik, bleibt nicht unbenommen. Aber so kleine wie zum Beispiel jetzt die Novene zu Maria, Mutter von der immerwährenden Hilfe, wo das Bild abgebildet ist, oder der heilige Josef mit dem Spruch von der heiligen Therese von Avila, ich erinnere mich nicht, bis zum heutigen Tag ihn um etwas gebeten zu haben, das er mir nicht gewährt hat und ähnliches. Und vor allem diese Schriftum zum Göttlichen, zum Jesus, zur Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit. Nichts ist dem Menschen so nötig wie die Barmherzigkeit Gottes mit der Abbildung des heiligen Papstes Johannes Paul II. Das ist natürlich für einfachere Menschen, einfacheren Gemüts noch eine zusätzliche Impulsegebung.
Das gehört zur Frömmigkeit dazu. Aber ja. Jetzt haben Sie noch eine Frage zur Bibel.
Ich wollte sagen, man kann doch dieses Schrifttum auch als Ergänzung zur Bibel nehmen. Also das nicht nur, dass man also sagt, ich höre auch zum Beispiel gern Klassik, aber zwischendurch auch mal Volksmusik, Marschmusik oder Schlager. Also man kann doch neben der Bibel, das wäre meine Frage, es ist doch nicht von der, abzulehnen oder von anzuweisen, dass man zusätzlich zur Bibellesung sich noch Impulse schafft durch diese. Ich wohne hier zum Beispiel in der Nähe von Langweil, da gibt es den Alfons Maria Weigel, der sehr vieles von diesen Schriftgütern, Schutzengel und so weiter. Was Sie davon halten? Ich meine, das.
Ja, das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt. Das ist eine Sache der Frömmigkeit. Der Fromme betet und er betet nicht immer nur Psalmen, sondern er betet auch andere Dinge. Er betet auch mal eine Novene. Selbstverständlich, alle diese Gebete und Gebetsformen, die in der katholischen Tradition und Kirche üblich sind, die sind gut und natürlich dagegen ist gar nichts zu sagen. Man muss nur vorsichtig sein und nicht meinen, die seien in der Autorität. Nicht diese Schriften haben alle nicht die Autorität der Heiligen Schrift. Es ist nicht Wort Gottes, was sie da lesen und beten. Wort Gottes ist nur das, was aus der Heiligen Schrift selbst kommt.
Ja, ja, gut. Ja, danke Ihnen.
Vielen Dank für diese wichtige Frage. Es ist einfach eine grundsätzliche Klärung. Sicherlich, das Wort Gottes hat absolute Priorität. Ja, wir haben eine weitere Hörerin. Sie möchte ganz gerne anonym bleiben und Sie können jetzt Ihre Frage stellen.
Ja, was sagen Sie bitte? Ich habe eine Lektüre geschenkt, 12 oder 13 Bücher, der Gottmensch.
Was ist mit dem Gottmensch?
Ja.
Sie haben die Bücher geschenkt bekommen und was ist Ihre Frage dazu?
Ist das wert zum Lesen?
Also, ist das von der
Maria Waldthorter?
Ja, Maria Waldthorter.
Ja.
Können Sie ruhig lesen, aber es gilt wieder das, was ich eben gesagt habe. Das ist nicht Heilige Schrift. Man liest das manchmal so, nicht in Visionen sieht sie die Geschehnisse, die auch in der Heiligen Schrift erzählt werden, in den Evangelien von Jesus. Und sie sieht das dann mit Einzelheiten und ausgemalt sozusagen. Und das sind, könnte man sagen, Lücken in der Heiligen Schrift gefüllt. Aber es sind eben keine Lücken, die die Heilige Schrift lässt, sondern eine gewisse Freiheit für die fromme Fantasie. Und das war nun eine wirklich sehr fromme Frau. Ich glaube, sie ist aber nicht selig oder heilig gesprochen, gell?
Nein, ist sie nicht.
Das ist sie nicht. Also auch das kann man durchaus lesen als erbauliche Literatur. Und da hat niemand was dagegen. Aber es ist keine sozusagen Ergänzung zur Heiligen Schrift, wo sozusagen das, was dort noch fehlt, jetzt ergänzt wäre. So kann man es nicht nehmen.
Der Priester, der mir das geschenkt hat, hat gesagt, es muss jeder Christ müsste das lesen.
Ja, also das kann man aber so nicht behaupten. Das muss nicht jeder lesen. Also ich muss Ihnen gestehen, das ist jetzt schon viele Jahre her, da hat mir das auch eine fromme Frau einmal gesagt. Ich habe gesagt, ich kenne das gar nicht, bringen Sie mir das mal. Das sind, glaube ich, 12 Bände, wenn ich mich nicht irre.
Ja,
12 Bände. Und dann habe ich darin ein wenig gelesen und ich dachte, es ist Fantasie, aber es ist fromme Fantasie und geleitet von einer wahren und richtigen Frömmigkeit. Aber ich kann nicht Einzelheiten, die dort drin stehen, die aber in der Heiligen Schrift nicht drin stehen, als Tatsache nehmen. Das geht so nicht. Und ich für mich habe dann die 12 Bände auch nicht gelesen, weil ich den Eindruck hatte, mich erbaut das nicht.
Ja, ich möchte es auch nicht lesen, weil mich strengt es jetzt zu sehr an.
Ja, also man muss das nicht gelesen haben. Wem das weiterbringt und erbaut, für den ist es gut. Aber das muss man nicht gelesen haben.
Nicht. Also es hat nichts zu tun mit der Bibel.
Das, so kann man wieder nicht sagen. Es geht ja um Jesus und die Apostel und die Geschichte bis zum Kreuz und so weiter. Insofern hat es etwas damit zu tun, nicht? Und der Versuch, das tiefer und zu verstehen, aber das tun ja alle Kommentare, alle Predigten bemühen sich um dasselbe.
Ja, das ist so greis und der gefällt mir nicht recht, weil die sagen alle, man muss unbedingt die Bücher gelesen haben.
Und ja, das muss man nicht.
Muss man doch nicht.
Man darf es, aber man muss es nicht.
Gut.
Dann war das hoffentlich eine rechte Entlastung für Sie, dass Sie jetzt nicht 13 Bücher durchlesen müssen.
Ja, gut, danke schön.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, ein weiterer Hörer hat uns jetzt erreicht aus Augsburg. Aber bevor er jetzt seine Frage stellen kann, nochmal die Erinnerung an Sie. Sie können hier in der Sendung Frag den Prof zur Bibel anrufen und Ihre Frage zur Bibel stellen. Hier sind auch gerne knifflige Fragen, wenn Sie, die Sie vielleicht schon länger beschäftigen, erwünscht. Ist auch spannend für alle anderen, die vielleicht gar nicht darauf gekommen sind, so eine Frage zu stellen, rufen Sie einfach an unter der 089-517-008-008. Professor Dr. Marius Reiser, Experte für neutestamentliche Exegese, wird Ihnen gerne hier Rede und Antwort stehen. Wir haben bereits einen Hörer in der Leitung, der schon wartet. Der hat zwar eine etwas entfernte Frage zur Bibel. Es geht nämlich um den Himmel. Herr Krick, bitte, Sie können jetzt Ihre Frage formulieren.
Ja, guten Tag, Herr Professor. Aber eigentlich bin ich schon wieder so weit, dass ich die Frage am liebsten gar nicht stellen möchte, weil sie vielleicht zu spitzfindig ist, also nur logisch. Ich habe drei Brüder und drei Geschwister, auch eine Schwester. Aber ich bin eigentlich noch der Einzige, der so noch in die Kirche geht, aber ausgetreten ist aber keiner aus der Kirche. Mein Bruder hat mal zu mir, wir haben mal gesagt, also er bezahlt die Steuern und ich gehe in die Kirche und bezahle keine Steuern mehr, weil ich Rentner bin. Aber das ist jetzt nicht die Frage. Den Himmel, das stelle ich mir eigentlich als die Vollkommenheit vor, und das wäre ja nicht die Vollkommenheit, wenn meinetwegen Freunde oder die Geschwister oder wer, wenn ich die da nicht mehr treffen würde. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Automatismus ist, dann müssen die automatisch da sein, egal was sie tun.
Eine ähnliche Sache hat mir auch schon vor vielen Jahren einmal ein Mann gesagt. Er hat gesagt, ja, mein Bruder, er ist ganz ungläubig. Und wenn ich mir aber vorstelle, ich bin jetzt im Himmel und ich sehe meinen Bruder in der Hölle, das tut mir doch weh und dann ist doch die Seligkeit eingeschränkt. Und dann hat er sich selber folgendermaßen geantwortet. Deswegen hat er gesagt, stelle ich mir vor, dass man im Himmel so konstruiert ist. Er hat wörtlich konstruiert gesagt, dass einem das nichts ausmacht. Nun, mit dieser Antwort bin ich auch nicht zufrieden. Und ich glaube, halten wir uns lieber an das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt eine Hölle, ohne Zweifel. Und die Möglichkeit, dass man hineinkommt, die sollte man für sich selber nie ausschließen. Aber die Kirche hat niemals von irgendeinem Menschen behauptet, mit derselben Sicherheit, wie sie behauptet, dass Leute im Himmel sind, die Heiligen, es sei irgendein bestimmter Mensch in der Hölle. Und das kommt daher, weil die Kirche eben sagt, die Möglichkeiten Gottes, die können wir nicht übersehen und beschränken. Und vor allem, ein Urteil über die Menschen können wir nicht abgeben, schon gar nicht vor ihrem Tod. Und in das Innere eines Menschen schaut niemand vollkommen. Und es sogar in der Kirche, in der Messe wird gebetet für die, deren Glauben niemand kennt als Gott allein. Überlegen Sie mal, deren Glauben niemand kennt als Gott allein. Und deswegen würde ich sagen, sollten wir uns da nicht zu viele große Sorgen machen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube sogar, dass mein Bruder besser auf Christ ist als ich, weil er anderen hilft.
Sehen Sie, darf ich noch etwas hinzufügen? Der heilige Don Bosco hat als Erziehungsprinzip gesagt, er hat sich ja um verwahrloste Kinder gekümmert. In jedem Menschen, auch dem Schlechtesten, gibt es einen Punkt, wo er dem Guten zugänglich ist. Und diesen Punkt müsse man als Erzieher ausnützen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Wenden Sie den mal auf den lieben Gott an.
Oh ja, vielen Dank. Ja, danke. Ja, das ist gut. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. So.
Ja, bitte.
Danke, Herr Krick aus Nordrhein-Westfalen, für Ihre Frage. Sicherlich gehört auch einiges dazu, solche persönlichen Fragen hier so zu stellen. Also vielen Dank. Sie haben sie mit Sicherheit nicht nur für sich selbst gestellt. Eine weitere Hörerin aus Bad Homburg hat sich gemeldet. Frau Wolf, Sie können jetzt Ihre Frage formulieren.
Ja, prima. Guten Tag zusammen.
Grüß Gott.
Ich habe mal eine Frage, und zwar Psalm 91, der ist ja übertitelt unter dem Schutz des Höchsten. So, ja. Und da heißt es in den Versen 7 bis 9, fallen auch 1000 zu deiner Seite, dir zur Rechten 10-mal 1000, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuflucht. Du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Jetzt, der Psalm 91 ist mein Lieblingspsalm und ich habe mich oft gefragt, ist das jetzt nur die persönliche Sicht des Psalmisten, also seine Erfahrung mit Gott zu seiner Zeit, oder hat das auch für mich heute eine persönliche Anwendung?
Ja, wenn das alles Heilige Schrift ist, und das ist es ja nach unserer Überzeugung, dann hat das selbstverständlich für Sie etwas zu bedeuten. Denn die Tatsache, dass es Heilige Schrift ist, heißt, das ist ein Wort Gottes und das gilt grundsätzlich für alle Menschen. Mhm. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die wir nicht mehr gut verstehen, weil die Menschen damals schon in ihrer Sprache und in ihrer Art geschrieben haben. Aber grundsätzlich ist das Wort Gottes für alle Zeiten und man muss es nur ein bisschen übersetzen. Mhm. Und wenn es da zum Beispiel heißt, das ist typisch orientalisch und fallen 1000 zu deiner Seite und 10.000 auf der anderen Seite. Gedacht ist natürlich an eine große Schlacht.
Ja.
Nicht? Und du wirst mit dem Leben davonkommen. Das mit den hohen Zahlen, das ist typisch orientalisch. Nicht so etwas kommt in einer normalen Schlacht überhaupt nicht vor, dass 10.000 an der Seite sterben.
Ja.
Damit ist nur gesagt, nicht so sicher kannst du dich auf Gott verlassen, wenn du zu ihm rufst und dich an ihn hältst, dass dir auch das nicht passieren könnte. Nicht, das ist nur ein Vergleich um das Vertrauen, das man in Gott haben kann und die Sicherheit dieses Vertrauens, um das zu unterstreichen.
Und so
geht es ja im ganzen Psalm dann auch weiter. Mhm. Und dann kommen noch die Engel, dass der Fuß nicht an einen Stein stößt. Nicht, das
ja,
sind,
genau.
Das sind wunderbare Bilder ganz unterschiedlicher Art. Nicht einmal eine Schlacht und einmal die Engel, die einen schützen, um eben dieses Vertrauen zu unterstreichen.
Und dann praktisch auch, wenn es heißt, du wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird, hat das jetzt schon eine Übertragung für das Gericht dann im Himmel? Oder ist das auch dieses Bild dieser Schlacht, hängt das damit zusammen?
Nein, da ist, glaube ich, nicht mehr an die Schlacht gedacht, sondern das ist so, für uns klingt das ein bisschen nicht wie wenn Gott, also da ist der Frevler, jetzt kriegt er eins aufs Dach vom lieben Gott. So ist das möglicherweise sogar gedacht vom ursprünglichen Autor. Aber so dürfen wir das nicht verstehen als Christen, sondern da müssen wir jetzt andere Gedanken, die ja auch alttestamentlich sind, heranziehen. Der Frevler bestraft sich selbst, indem er eben Böses tut, sich auf und dann noch lacht und sagt, der liebe Gott wird schon nicht danach fragen. Meistens geht ein solches Leben ja ganz daneben und endet in Elend. Und das ist gemeint. Nicht die Vergeltung zieht man sich selbst zu.
Ja, fürs eigene Verhalten. Ne?
Wie es dann bei Paulus heißt, nicht wer was man sät, das wird man auch ernten. Und wer Böses sät, der erntet Böses.
Mhm. Prima. Haben Sie mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Bitte.
Tschüss.
Danke für diese Frage. Auch wieder eine sehr spannende Frage. Und wir haben jetzt noch eine weitere Hörerin. Sie ruft uns aus Südtirol an. Frau Sabine, stellen Sie doch bitte jetzt Ihre Frage.
Grüß Gott, Herr Professor. Hier ist Sabine aus Südtirol. Ich hätte noch zwei Fragen oder drei. Was heißt in der Bibel, wer den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben, in diesem Leben nicht und in anderen auch nicht. Was heißt das?
Moment, ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Zitieren Sie nochmal.
Noch einmal. In der Bibel steht drin, wer den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben, in diesem Leben nicht, auch in anderen nicht. Alle anderen Sünden werden vergeben.
Ja, ungefähr das so ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht
was
vergeben werden
eigentlich?
Kann. Diese Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist nicht näher erläutert in der Bibel selbst. Und da haben die Prediger und Exegeten sich überlegt, was kann das sein aus dem Gedanken der Heiligen Schrift heraus. Und sie sind zum großen Teil zu dem Schluss gekommen, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann, das ist, wenn man Gott ganz und gar und kategorisch ablehnt und sagt, mit dem, den gibt's nicht oder mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben, das ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann.
Ja, das ist die Sünde, wenn man, ja. Wenn man sagt, Gott gibt es nicht und man will nichts zu tun haben mit Gott, das
ja,
ist die Sünde.
Ja, ganz genau.
Ja, das mache ich ja nicht. Aber dann hätte ich noch eine Frage, bitte, von aus der Bibel. Was heißt, was im Himmel in Affären gebunden ist, ist auch im Himmel gebunden. Ist das, weil man mit einem verheiratet ist, kirchlich oder so?
Also, wir hatten die Frage schon einmal hier.
Ja, also, das weiß ich nicht.
Nicht, also, das heißt einfach, Christus verleiht den Jüngern die Vollmacht, auf Erden Sünden zu vergeben, die dann auch im Himmel vergeben sind. Und das tut ja nun die katholische Kirche in Form der Beichte. Da ist die Absolution. Und das ist eben die Form, wie die katholische Kirche diese Verheißung wahrmacht.
Ja, aber da steht ja noch etwas drin, was ja auf, was Jesus auf Erden bindet, das ist auch im Himmel gebunden. Was heißt das?
Ja, das gilt im Himmel, nicht? Das gilt im Himmel. Das ist wie, wo ihr sagt, so und so ist es, das gilt dann auch im Himmel. So können Sie das übersetzen.
Ja, sagt man nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt kirchlich mit einem verheiratet bin, dann ist man ja auch gebunden, oder? Ja.
Also,
das ist dann eine spezielle Frage.
Ja, das gibt es, steht ja auch drin, oder? Ja.
Ja, ja, also ich persönlich sehe das so.
Ja, ich sehe es auch so. Das heißt, wenn man mit einem kirchlich verheiratet ist, dann ist man im Himmel auch zusammen. Ja, logisch.
Ja, natürlich. Das Eheband nicht aufgehoben werden.
Ja, ja, ich weiß schon, die Ehe wird nicht, kann nicht aufgehoben werden, kirchlich. Nein. Das kann der Mensch nicht trennen, was ist, Gott gebunden hat. So.
Ja, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen, nicht? Das ist eben das Eheband. Ja, also wenn Sie auf diese Stelle kommen, ganz klar nicht. Das ist die Unscheidbarkeit der Ehe.
Da habe ich doch einmal eine Nachfrage. Und zwar, Sie haben jetzt gesagt, dass auch man ist auch im Himmel verheiratet. Ist es nicht eher so, dass man im Himmel nicht mehr verheiratet ist? Dass die Ehe endet mit dem Tod, bis dass der Tod uns scheidet, Herr Professor?
Ja, da bezieht man sich dann meistens noch auf eine andere Stelle, wo es um die Auferstehung geht und den Einwand nicht mit der Frau, die da 7 Männer hatte und wem gehört sie jetzt im Himmel? Und da antwortet dann Jesus, im Himmel sind die Menschen wie die Engel und da wird nicht geheiratet Das ist natürlich jetzt nicht gedacht im Hinblick auf die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, sondern eben nur nicht der Zustand der Auferstehung ist ein Zustand, der eben nicht mehr nach irdischen Regeln geschieht. Nicht, das sind die Menschen wie die Engel, das heißt, man hat einen Leib ähnlich wie die Engel und die Engel haben natürlich keine Heirat und kein ihr Verhältnis, wie es Eheleute haben. Und nur das wollte Jesus da sagen, nicht? Er will nur sagen, damit könnt ihr gar nicht argumentieren, wenn es um die Auferstehung geht. Das ist kein Einwand gegen die Auferstehung, okay. Nicht? Und das begründet er ja anschließend noch. Mhm. Also unsere Fragestellung, ob man im Himmel verheiratet ist, weil mit dem Menschen, den man auf Erden geheiratet hat, die ist von daher überhaupt nicht berührt und zu beantworten.
Mhm.
Ja.
Also, einen ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage. Die Hörerin hat bereits aufgelegt, deswegen kann sie sich nicht mehr persönlich bedanken. Ich übernehme das jetzt einfach mal stellvertretend und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Professor, für die vielen anderen Antworten, die Sie hier gegeben haben. Wir sind bereits am Ende der Sendung jetzt angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch für die fundierten Antworten, die Sie hier uns geboten haben. Herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen.
Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung natürlich nachhören, wie üblich. Ich war auf www.horeb.org in unserer Mediathek unter Grundkurs des Glaubens vom heutigen Datum. Dort wird in wenigen, Minuten, Stunden, ich sag mal ungefähr einer Stunde wird der Podcast dort erscheinen. Dann können Sie das alles noch einmal nachhören, noch eine Übersicht finden, welche Fragen hier behandelt worden sind. Sie können sich die Sendung auch als CD zuschicken lassen. Da wenden Sie sich am besten an unseren CD-Dienst, an die Kollegen dort unter der Nummer 08328 921 120. Die schicken Ihnen gerne eine CD zu. Spätestens am Montag erreichen Sie dort wieder jemanden, wahrscheinlich sogar auch noch jetzt. Ja, die Sendung Frag den Prof zur Bibel, die gibt es auch im nächsten Monat wieder. Schauen Sie einfach in unser Programm. Jeden Monat einmal ist Professor Reiser bei uns hier auf Sendung und beantwortet dankenswerterweise die Fragen, die Sie zur Bibel haben. Und ich freue mich auch, wenn Sie dann wieder dabei sind, wenn Sie fleißig anrufen. Und Sie können uns natürlich auch gerne über den Hörerservice Ihre Fragen schriftlich zuschicken. Wir freuen uns über alle kniffligen und auch persönlichen Fragen, die Sie zur Bibel haben und sind immer eine Bereicherung. Ich darf mich jetzt für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, einen guten Start ins Wochenende und dann in die neue Woche und bis spätestens bis zur nächsten Woche beim Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf.